herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir bieten euch Deep Dives zu den unterschiedlichsten Digitalthemen, führen Interviews mit interessanten Unternehmern und Persönlichkeiten und geben euch Orientierung in der digitalen Welt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Auf geht's!
Schön, dass du dabei bist bei einem neuen Monatsrückblick. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir meinen heutigen Partner vorstellen. Kennst du jemanden, der als Kind Lokführer werden wollte oder diesen Traum noch heute hat? Viele träumen davon, aber kaum jemand weiß, dass dieser Traum auch heute noch wahr werden kann. Willkommen bei Loklöwen, dem Hamburger Startup, das qualifiziertes Bahnpersonal, Lokführer, Disponenten, Wagenmeister oder auch Rangierbegleiter ausbildet, anstellt und an Eisenbahnverkehrsunternehmen verleiht. Und das Beste? Hier zählt nicht dein Lebenslauf, sondern dein Wille. Egal ob Quereinsteiger, Neustart oder zweite Chance, bei Loklöwen wirst du Teil eines echten Rudels. Mit eigener Akademie, Fernunterricht und einem Arbeitsplatz, der nicht nur gut bezahlt ist, sondern dich als Mensch in den Vordergrund stellt. Die großen Namen der Branche setzen längst auf Loklöwen. Von DB Regio, DB Cargo bis hin zu TX Logistik. Also, warum setzen Unternehmen auf Loklöwen? Weil motivierte Fachkräfte hervorragend ausgebildet und anschließend an die Kunden von Loklöwen verliehen werden. Interessierte bekommen hier einen tollen Job mit überdurchschnittlich gutem Gehalt und Benefits wie eine Feel-Good-Managerin und regelmäßigem Coaching. Du willst die Weichen für dich neu stellen oder kennst jemanden? Dann besuch die Seite loklöwen.de, also loklöwen.de. Viel Spaß! Die aufmerksamen Zuhörer, Zuhörerinnen haben es vielleicht gemerkt, im letzten Monat musste ich den Monatsrückblick leider ausfallen lassen. Es hat einfach zeitlich nicht gepasst. Sorry dafür. Die Osterferien standen noch an und es war noch so viel zu erledigen, sodass der Podcast dann leider nicht in die Umsetzung kam, so wie ich mir das gewünscht habe. Aber in diesem Monat habe ich wieder einiges dabei. 10 URLs in 4 Rubriken aufgeteilt, kuratierte News und Fachbeiträge, von denen ich glaube, dass sie teilenswert, erwähnenswert sind. Und mich interessiert natürlich auch eure Meinung. Also wenn ihr da Interesse habt, schreibt mir gerne auf LinkedIn, podcast@digitales-unternehmertum.de per E-Mail, egal wie. Also ich freue mich jedenfalls auf Rückmeldung. Ich möchte anfangen, ja, wie könnte es fast anders sein, mit der Kategorie KI, künstliche Intelligenz. Tja, und da gab es eine Studie, die mich gar nicht so sehr verwundert hat. Trotz KI-Boom, 62% der Kunden wollen mit echten Menschen sprechen und nicht mit Chatbots. Tja, was spricht dafür aus Unternehmersicht? Vielleicht rollen wir das ganze Feld mal von der Perspektive zunächst einmal auf. Die Chatbots sind rund um die Uhr verfügbar. Sie können bei einfachen Anfragen helfen und entlasten so die Mitarbeitenden im Kundenservice, im Sales, wo auch immer. In der Praxis sieht das ganz anders aus. Der persönliche Kontakt per Telefon oder Chat mit einer echten Person ist am beliebtesten im E-Commerce. 52% wünschen sich E-Mail-Support, 40% bevorzugen sogar die Rückrufoption. Den Artikel habe ich bei T3N gefunden, ist eine Studie dahinter. Und 86% der Kunden bewerten ein Gespräch mit realen Personen positiv. E-Mail-Support geht in die gleiche Richtung, 77%, Rückrufe 72%. Chatbots kommen nur auf 50% Zufriedenheit. Das finde ich sogar noch viel. Also immer dann, wenn ich mit einem Chatbot spreche oder interagiere, merke ich das sofort. Und in ganz vielen, ich sag mal, in einem hohen Prozentsatz kann er mir nicht weiterhelfen. Sondern irgendwann bin ich so frustriert, dass ich nur eintippe, realer Mensch, ruf mich zurück, was auch immer. Aber es ist einfach so, die menschliche Komponente ist hier einfach total wichtig. Und nur 12% der Online-Shops nutzten laut dieser Studie Anfang 2024 Chatbots aktiv. Und laut der Bitkom, einem Branchenverband, arbeiten Mensch und Maschine immer enger zusammen. Chatbots für die erste Information, die einfachen Anliegen. Wenn es dann zu komplex wird, greift der Mensch ein. Das dauert mir manchmal noch viel zu lange. Und da gibt es, glaube ich, noch viel Bedarf. Schaut euch gerne mal den Artikel an, wenn ihr da mehr Informationen noch haben wollt. Dann habe ich einen Artikel gefunden bei Exciting Commerce, einem Branchen-Online-Magazin für E-Commercer. Da gab es die Headline: Machen AI-Shopping-Agenten Marktplätze bald überflüssig? Eine total spannende Frage, wie ich finde, mit der man sich auch mal beschäftigen muss. Also ein Marktplatz wie Amazon, Zalando, aber auch About You, wo man als externer Händler quasi seine eigenen Waren platzieren kann, von der Reichweite profitieren kann und diese dann an die Zielgruppe verkaufen kann. Fast schon Must-Have im E-Commerce, aber immer mehr KI-Anbieter wie OpenAI, Perplexity drängen in diese AI-First-Strategien im E-Commerce, und zwar was Shopping-Agenten angeht. Also Buy for Me bedeutet, kaufe mir nach bestimmten Kriterien mein Produkt. Da muss ich gar nicht mehr als Mensch hin, sondern das machen Agenten für mich. Und dann kommt natürlich ganz schnell die Frage auf, wenn ich Agenten habe, die auf verschiedenen Marktplätzen oder Internetangeboten für mich suchen, ist die Frage, ob ich einen Marktplatz noch gebrauche. Also ob das in Zukunft überflüssig werden könnte. Ein möglicher Shift könnte sein, dass der Checkout sich vom Marktplatz zurück in die Händlershops verlagern ließe, weil das ja eben für mich übernommen wird, da nicht mehr so das Thema User Experience im Vordergrund steht, sondern geht es schlussendlich um das finale Ergebnis am Ende des Tages. Und ob der Chatbot da 3-4 Stationen mehr genommen hat, um am Ende des Tages auf das Ergebnis zu kommen, ist dann egal. Also es ist nicht mehr der Conversion-Killer, als wenn das ein Mensch machen würde, der einen bestimmten Checkout-Prozess sich wünscht oder entsprechend vorgegeben ist und möglichst schnell zu seinem Ziel kommt, diesen Artikel, das Produkt, Dienstleistung, was auch immer, zu kaufen. Also das bleibt eine ganz spannende Frage. Für KI-Anbieter ist das ein Weg zur Monetarisierung der Technologie, also durch Provisionen, durch Werbung. Das heißt also durchaus möglich, es gibt ja jetzt erste Produkte, auch bei ChatGPT, die man aber nicht beeinflussen kann. Das heißt also, hier ist noch random, was ChatGPT hier entsprechend einbindet, aber mit der Erweiterung, wenn ChatGPT hier auf Agenten setzen würde und du gibst ihm den Befehl, nach bestimmten Kriterien ein Produkt zu suchen und bekommst das dann quasi präsentiert oder im besten Fall sogar schon final gekauft, dann stellen sich diese Fragen nicht. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie da die Entwicklung ist. Und das ist natürlich auch nochmal so der nächste Schritt, was Bequemlichkeit, Effizienz für Kunden angeht. Und den KI-Agenten nehmen eben Nutzerinnen das Suchen ab, das Vergleichen. Das heißt, die gesamte Customer Journey bricht im Grunde genommen teilweise, vielleicht sogar irgendwann auch mal vollständig ab. Auch das Thema Personalisierung. Die KI kann ja eure Vorlieben besser verstehen, maßgeschneiderte Angebote auch empfehlen, weit über das hinaus, was vielleicht heutzutage Marktplätze können, beziehungsweise die Kombination ist menschliches Verständnis, menschliches Denken plus Marktplätze, das könnte letztendlich wegfallen. Kostenersparnis für Händler, es gibt keine Plattformgebühren mehr, direkte Kundenbeziehung. Das heißt also, der Shop-Angebot würde wieder, das heißt wieder, es ist immer noch wichtig, aber mehr in den Fokus geraten und Marktplätze in 10 Jahren vielleicht sogar obsolet sein. Also, da gibt es ganz viele Perspektiven. Schaut euch den Artikel gerne mal an, wenn ihr da weitere Informationen zu haben wollt. So, dann gibt es einen Aspekt, den finde ich ganz wichtig. Da habe ich im Schwester-Podcast SEO-Senf, hört euch gerne mal an, wenn ihr Lust habt, auch eine Folge zu gemacht, dass Google Gemini, also die AI bei Google, die entsprechend in den sogenannten AI Overviews mündet, also die KI-Variante in den Suchergebnisseiten plus AI Mode, das ist die, in Anführungszeichen vielleicht sogar neue Suche, die es im Moment nur in den USA aktuell gibt, da wurde klar, dass Google Gemini und die AI Overviews mit Ranking-Faktoren aus der Google-Suche trainiert. Also das, was ich immer schon prognostiziert habe, was alles andere auch, ich sag mal, wäre völliger Unsinn, denn Google hat so viele Daten, so viele mehr Daten als ChatGPT und Co. Und warum sollte man nicht auf diese Daten zurückgreifen? Relevanz mit in ein Trainingsmodell zu bringen oder aber auch die Content Chunks, wie man so schön sagt, die kleinen Content Stücke vielleicht auf eine andere Art und Weise zu bewerten, das mit in das Trainingsmodell zu implementieren. Das war für mich eigentlich klar und das ist einfach jetzt nochmal so klar geworden, dass das entsprechend auch so wohl umgesetzt wird, um bessere Antworten zu liefern. Ja. Was sind das für Auswirkungen? Also Gemini lernt nicht nur Sprache, sondern auch Ranking-Logik. Das heißt, Antworten der KI könnten in Zukunft noch stärker dem SEO-Denken folgen. Und da sind wir wieder bei dem Thema, ist SEO obsolet? Nein, es ist teilweise die Basis. Auch heute für die AI-Overviews gibt es Studien, dass sehr häufig nach Relevanz und den Top 10 Rankings entsprechend ja nicht gesucht wird, sondern diese ausgespielt werden in den AI-Ergebnissen von Google bzw. den AI Overviews. Es könnten komplett neue Spielfelder für SEO und Content Marketing entstehen. Also klassisches SEO, wie wir es kennen, reine Keyword-Recherche, technische Optimierung ist nicht mehr ausreichend. Stattdessen ist die Frage, wie verwertbar ist dein Content für die KI-Antwortboxen? Also, ich habe es gesagt, vielleicht muss man hier doch mehr wieder Richtung Maschine denken, zumindest ein Stück, und nicht ausschließlich den Nutzer in den Vordergrund packen. Das heißt, Inhalte müssen strukturierter, die Direktheit an Informationen wird wichtiger, strukturierter, prägnanter, autoritärer sein, als das bislang vielleicht der Fall war. Aber es gibt natürlich auch Schattenseiten, Anführungszeichen, für Wettbewerber. Also wie entwickelt sich die Traffic-Entwicklung insgesamt? Dadurch würde man natürlich die Google-Plattform-Macht noch mal mehr stärken. Und es läuft ja aktuell ein Kartellverfahren in den USA, wo Google die Zerschlagung droht. Also das wäre ehrlich gesagt kontraproduktiv. Entscheidend wird nachher sein, wie sich das Nutzerverhalten mit diesen neuen Tools und so verändert. Also das bleibt spannend, auch da wird mich eure Meinung interessieren. podcast@digitalis-unternehmertum.de oder bei LinkedIn. Schreibt mir gerne eure Seiten. So, dann gibt es noch einen interessanten Artikel bei T3N, den ich wirklich sehr spannend finde. Und zwar sprechen wir davon, dass KI mittelfristig uns Mitarbeiter einspart. Und gerade ein Bereich, wo man sich das sehr gut vorstellen kann, ist im HR-Bereich. Und Salesforce hat durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Jahr 2025, also es läuft noch, also muss eine ganze Menge sein, rund 50 Millionen US-Dollar an Personalkosten bisher eingespart. Insbesondere, das war jetzt nicht nur auf Entwicklung, beziehungsweise Personalentwicklung und so weiter, sondern insgesamt, gerade im Kundenservice und bei der Softwareentwicklung, das Unternehmen baut aber dennoch weiter Stellen auf. Also es ist nicht so, wie viele befürchten, dass dann bestimmte Arbeitsplätze obsolet sind. Nein, es wurden 500 Stellen auf der einen Seite im Kundenservice durch KI-Tools ersetzt. Und die betroffenen Mitarbeiter wurden aber scheinbar nicht entlassen, sondern an anderer Stelle intern in neuer Rolle besetzt, die dann vielleicht mehr Effizienz, mehr Effektivität nochmal bringen, mehr Fokus auf das Wesentliche. Und das ist natürlich ganz spannend. Genauso auch trotz der KI-Einsparungen bei Salesforce hat man, ich glaube, 13.000 Vertriebsmitarbeitende waren insgesamt betroffen im Vorjahr, oder so habe ich es, glaube ich, in Erinnerung, müsst ihr nochmal nachschauen, genau. Aber insgesamt hat man ein Umsatzplus von 22% im Vergleich zum Vorjahr erzielt. Also Sales-Bereich wächst weiterhin und das zeigt auch nochmal, dass KI nicht gleichzeitig in Anführungszeichen der Tod für Mitarbeitende ist, sondern es ist ein Verschieben, ein Neujustieren, um effizienter, produktiver zu werden. Und das muss man verstehen als Unternehmen, dass es nicht darum geht, bestimmte Dinge ausschließlich zu ersetzen. Das passiert auf der einen Seite natürlich auch. Aber es geht natürlich darum, insgesamt die Organisation attraktiver, fitter für die Zukunft zu machen. Ein negativer Aspekt, den habe ich auch gefunden, auch im T3N-Magazin, den fand ich aber ganz wichtig und relevant. Auch da muss man mal darauf hinweisen, dass KI, das Berechnen von Trainingsdaten, die, je nachdem welches Sprachmodell oder welches Large Language Modell es ist, ob es ein sehr komplexes Modell ist, kostet extrem viel Energie. Und der Titel sagt eigentlich schon alles. KI schlägt bald Bitcoin-Mining als Stromfresser. Und wer das weiß, Bitcoin-Miner, um Bitcoins entsprechend zu generieren, kosten extrem viel Strom. Da sind richtige Energieparks entstanden, um Mining durchführen zu können. Und laut dem Energieexperten Alex de Vries Gau könnte das Bitcoin-Mining bald übertroffen werden von eben der KI. Besonders große KI-Modelle treiben den Strombedarf massiv in die Höhe aktuell. Beispielsweise TSMC, ein führender KI-Chip-Hersteller, soll angeblich 2024 so viel Strom wie die gesamte Niederlande verbraucht haben. Das muss man mal einordnen. Wichtig ist, es gibt im Moment noch nicht die wirkliche Transparenz der Unternehmen zum Energieverbrauch. Das sind alles Hochrechnungen, das sind alles Prognosen, aber die richtige Hochrechnung gibt es noch nicht. Das heißt also, auch der Wettlauf um größere Modelle speist sich natürlich mit dem erhöhten Energieverbrauch, mit erhöhter Hardware, mit erhöhten Kosten. Auch da ist das Finanzierungsmodell in Anführungszeichen der Zukunft noch nicht geklärt. Auf der anderen Seite gibt es schon schlanke Sprachmodelle, die schon sehr gute Ergebnisse haben, aber da muss man wissen, die basieren auf einem solchen Modell. Also die Energiesparungen sind möglich durch Code-Optimierung, Einsatz kleinerer KI-Modelle, das muss man einfach abwarten, aber ich fand es wichtig, dass wir auch da mal drüber gesprochen haben. Es ist nicht immer alles positiv, nicht alles Gold, was glänzt, was KI angeht. Kommen wir zum Thema Mobilität, so habe ich es mal zusammengefasst. Ich habe einen Artikel gefunden, eine Studie zeigt, wie E-Mobilität sozial- und klimaverträglich gelingt. Und das ist eine Studie des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft, FÖS, im Auftrag von mehreren Umwelt- und Sozialverbänden, unter anderem ACE-Bund, Caritas und so weiter. Und diese Studie zeigt auf, wie so etwas gerecht in Deutschland, also sozial gerecht, aussehen könnte. Klimafreundlich, haushaltsneutral. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze und Maßnahmen. Also ein spannender Artikel bei Elektroauto News. Den Links gibt es wie immer auch in den Shownotes. Könnt ihr euch also in Ruhe auch nochmal anschauen, nochmal nachlesen. Aber zum Beispiel eine Maßnahme könnte sein ein Bonus-Malus-System. Das heißt also, CO2-intensive Verbrenner sollten durch eine Zulassungssteuer beispielsweise versteuert werden. Malus bis zu 17.500 Euro für besonders klimaschädliche Fahrzeuge. Wer Luxus, wer alte Autos, die besonders verbrennen haben will, der muss dafür zahlen. Effiziente E-Autos erhalten zum Beispiel Kaufzuschüsse, also einen Bonus, Malus-Bonus. Das heißt also, Ziel ist hier, Marktanreize für klimafreundliche Fahrzeuge zu schaffen. Das hat man ja schon mal durch die Umweltprämie versucht. Das ist gekippt worden. Jetzt hakt es so mit den E-Autos. Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber es gibt nicht nur eine Maßnahme, dieses Bonus-Malus-System, sondern auch die Social Leasing, also einkommensabhängige Leasing-Subventionen für Autos. Warum nicht? Mit monatlichen Raten zwischen 50, 70, 150, 200 Euro, wie auch immer, so ermöglicht es auch Menschen mit geringem Einkommen, Zugang zu E-Mobilität zu erhalten. In Frankreich wurde dieses Modell bereits eingeführt. Das heißt, man könnte mal rüberblicken, ob es da nicht ähnliche Möglichkeiten, Anknüpfungspunkte gibt, wie man sowas forcieren kann. Und natürlich dann eine dritte Möglichkeit auch, und auch da werden natürlich viele Dienstfahrzeuge genommen, der Name sagt schon, eine Steuer für Verbrennerdienstwagen, die dann beispielsweise von 1% Versteuerung auf 2% steigen könnte. Und keine staatliche Subvention für klimaschädliche Fahrzeuge mehr, für Besserverdiente zum Beispiel. E-Autos werden als Dienstwagen attraktiver, was dann auch den Gebrauchtwagenmarkt anginge. Also da kann man durchaus schon mal einen Blick drauf werfen, um auch so dieses Thema entsprechend anzugehen. Wenn wir uns mal so ein paar Verbände anschauen, auch das wurde thematisiert in dem Artikel, dass halt eben soziale Teilhabe und Klimaschutz zusammengedacht werden soll. Und das finde ich gar nicht verkehrt, wenn man hier entsprechende Anreize schaffen kann. Und die Kritik an die Politik bisher, dass eben die Förderinstrumente zu kurz greifen und oftmals vielleicht sogar auch Wohlhabende davon profitieren. Also insgesamt auch die Prämie, die E-Prämie, die es ja mal gab. Und das ist in anderen Ländern natürlich genauso. Das heißt, es muss sein, eine gezielte Förderung zu schaffen, die vielleicht kleinere, sozial schwächere, auch kleinere, effizientere Autos angeht und gleichzeitig auch den Ausbau des ÖPNV vielleicht sogar auch nochmal forciert. Also man muss das Thema Mobilität ganzheitlich denken. Also spannender Artikel. So, dann habe ich die Rubrik Business allgemein. Ich habe nicht so die richtige Rubrik gefunden, aber ich finde es ganz wichtig, um das auch mal einzugliedern. Und zwar Spotify ist ja eine Plattform für Musik, von denen Künstler, eine Streaming-Plattform für Musik, aber auch Videos mittlerweile, wovon Künstler profitieren. Und obwohl Spotify im Jahr 2024 neue Nutzerrekorde und erstmals auch eine Profitabilität erreichte, können die meisten Künstler, Künstlerinnen finanziell kaum von diesem Streaming-Dienst leben. Grund dafür ist das Vergütungsmodell und da gibt es hier und da auch schon mal Kritikpunkte. Vielleicht erstmal ein paar wichtige Zahlen, damit ihr so ein bisschen mal ein Gefühl dafür bekommt. Es gab bis Ende 2024 rund 675 Millionen Nutzer, Nutzerinnen, 12% mehr im Vergleich zum Vorjahr. 1,7 Milliarden Euro sind an Tantieme ausgeschüttet werden, was immerhin 15% mehr ist im Vergleich zu 2023. Aber trotzdem können bekommen in Anführungszeichen nur 17.000 Künstler ungefähr mehr als 10.000 Euro von diesen Prämien jährlich ausgezahlt. Und da könnt ihr euch natürlich vorstellen, ja, es ist nur ein Kanal von vielen, aber dennoch, um das mal ins Verhältnis zu sehen, ist der durchschnittliche Verdienst eines Künstlers nur bei 0,003 Euro pro Stream. Taylor Swift erhielt als Beispiel 26 Milliarden Streams im Jahr, also rund 100 Millionen Dollar, was zeigt, wie viele Streams man haben muss, um richtig nennenswerte Einnahmen zu generieren. Das ist natürlich ein Extrembeispiel, es geht natürlich auch eine Stufe geringer, aber einfach mal, um dieses Gefühl zu kriegen. Wichtig ist, oder das Problem ist das sogenannte Pro-Rata-Modell. Das heißt, alle Einnahmen werden in einen Topf gesammelt, gepackt und proportional nach Streaming-Zahlen verteilt. Superstars, Major-Labels profitieren natürlich davon, haben wir eben gesehen oder gehört. Kleine Acts, Indie-Künstler bleiben dann oft auf der Strecke. Und das ist so ein bisschen das Problem. Es gibt hier und da mal Forderungen von Künstlerinnen, auch Grönemeyer, Sarah Connor und so weiter, dass es ein nutzerbasiertes Modell geben sollte. Also nur Streams von Zahlenhörern sollen zählen beispielsweise. Eine Änderung gab es 2024 von Spotify. Songs mit unter 1000 Streams pro Jahr werden nicht mehr vergütet. Das benachteiligt auf der einen Seite Newcomer, Nischenkünstler, auf der anderen Seite vielleicht sogar nachvollziehbar, um das so ein bisschen zu konsolidieren. Und auch im EU-Parlament wird darüber diskutiert seit Jahren, was gerechte Regelungen es gäbe, konkrete Reformen, aber bislang ist das alles nicht richtig in die Umsetzung gebracht worden. Also schaut euch gerne den Artikel an, wie immer gibt es den in den Shownotes. Dann habe ich einen zweiten Artikel gefunden in der Wirtschaftswoche. Der KfW-Chef sagt, ich habe noch nie so einen rasanten Stimmungswechsel miterlebt. Und zwar ging es um das Thema Investoreninteresse an Deutschland insgesamt. Laut KfW-Chef Stefan Wintels steigt das Interesse internationaler Großinvestoren deutlich seit kurzem wieder. Viele Investoren seien in den USA überinvestiert, suchen neue Chancen in Europa, insbesondere in Deutschland als größte Volkswirtschaft in Deutschland. Vielleicht auch aufgrund der Entwicklung in den USA mit Donald Trump und seinen skurrilen Entscheidungen zum Teil. Und vielleicht ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt für Investitionen. Wintels spricht von einem rasanten Stimmungswechsel, ich habe es gesagt. Und politische Stabilität wurde hier als Pluspunkt genannt. Das ist jetzt, weiß ich nicht, ob man das als Stabilität sehen kann, was da in den letzten Monaten gelaufen ist. Zumindest haben wir jetzt wieder eine Bundesregierung und wir haben die Hoffnung, dass da Stabilität reinkommt. Ich würde sagen, das muss man noch mal ein wenig abwarten. Der Koalitionsvertrag hat viele Ansatzpunkte. Wir haben es auch mitbekommen, Infrastrukturmodernisierung, Digitalisierung mit einem eigenen Ministerium, einem, der an der Spitze ist aus der Wirtschaft, der sich auskennt. Fachkräfteeinwanderung gezielt, Bürokratie abbauen, ganz großes Wort, wo ich immer als Unternehmer die Hände zusammenschlage über den Kopf und sage, wir sind so viel Bürokratie aufbauen und haben das in den letzten Jahren getan und so weiter und so fort, bis hin zu Klimazielen, die wir auch noch nicht erreicht haben. Also es gibt ein paar positive Dinge und es gibt natürlich auch Kapitalbedarf, ja. Und auch das ist gar nicht so von der Hand zu weisen. Investitionen erfordern ja bislang, oder was heißt bislang immer, Kapital aus Asien, Nahost, Großbritannien, USA, Kanada. Und gleichzeitig besteht eben ein großes Potenzial im eigenen Markt. Das heißt, man ist als deutsches Unternehmen vielleicht rausgegangen in die ausländischen Märkte, weg, weil eben Stabilität fehlte. Und und es sind auch die Bürokratiehürden. Und die sind halt noch nicht weg. Überregulierung hindert Banken, Versicherer vielleicht an langfristigen Finanzierungen. Es müssen insbesondere auch Anpassungen, was Vorschriften angeht, an Bürokratie umgesetzt werden. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Diese Euphorie sehe ich jetzt, zumindest in den Gesprächen mit Unternehmen, die ich führe, noch nicht in der Form. Aber ich wäre positiv überrascht und würde mich natürlich freuen, wenn dem so wäre. Also schaut euch den Artikel mal an der Wirtschaftswoche. Den Link findet ihr in der Beschreibung. So, kommen wir zum Bereich E-Commerce. Ich habe es eben gesagt, das Investoreninteresse steigt auf der einen Seite. Und jetzt gibt es die Möglichkeit eben auch, dass man als potenzieller Händler beispielsweise bei Shopify auch einen eigenen Store auf schnelle Art und Weise per KI aufbauen lassen kann. Auch total spannend. Und kann man sich mal anschauen, wenn ihr da Interesse habt. Ich wollte es einfach mal aufbringen. Auch das ist möglich. Dann ein Artikel zum Thema illegale Absprachen. Lieferdienste müssen 329 Millionen Euro zahlen. Puh. Kartellstrafe in Millionenhöhe. Delivery Hero und Glovo zahlen genau diese Summe, die ich eben genannt habe, wegen illegaler Absprachen. Das Verfahren der EU-Kommission, was da lief, ist damit abgeschlossen. Vielleicht als Hintergrund zu den Ermittlungen, Delivery Hero, also der größte Lieferant, Essenslieferant auch hier in Deutschland, stieg 2018 bei Glovo ein, übernahm 2022 das Unternehmen vollständig und in dieser Zeit gab es eben Absprachen über Preise, Märkte, Abwerbverbote, die eben rechtswidrig sind laut der EU. Und erstmals wurde ein solches Abwerbeverbot auch sanktioniert. Beide Unternehmen gaben die Verstöße dann zu, kooperierten und der Vergleich sank dann ursprünglich von über 400 Millionen eben auf die besagten 329 Millionen, was immer sehr häufig der Fall ist. Und Delivery Hero betont nun seine Compliance-Kultur verantwortungsvoll geändert zu haben, auch handeln zu wollen in Zukunft. Und da bin ich gespannt, also auch da gibt es mit Sicherheit weitere Neuerungen, Neuigkeiten in den nächsten Jahren, wie gut das umgesetzt wird und so weiter und so fort. Also ihr merkt, es ist einiges los in der Branche, mal positive Stimmung, dann auch wieder das Klarmachen, dass nicht immer nur alles gut ist mit KI, ganz wichtiger Aspekt auch, die Schattenseiten nicht aus dem Auge zu verlieren, sich Gedanken dazu zu machen. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Monatsnews im kommenden Monat mit ganz vielen neuen Informationen, mit ganz vielen neuen, auch interessanten Beiträgen, die es eben zu kommentieren gilt, beziehungsweise ich würde mich freuen, wenn ihr hier eure 2 Cent mit in den Ring werft und podcast@digitales-unternehmertum.de oder schreibt mir auch gerne per LinkedIn, wie gesagt. So, das soll es gewesen sein. Danke fürs Zuhören, bleibt gesund, bis
so, das war unser Podcast für heute. Eine Bitte habe ich noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten und abonnieren würdet. Gerade wenn ihr keinen Podcast künftig mehr verpassen wollt, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Ansonsten, wenn ihr Fragen haben solltet, Themenwünsche, Interviewpartner, schreibt mir an podcast@digitales-unternehmertum.de.